Das letzte Mal haben wir das Lukas-Evangelium mit einer Einführung begonnen. Und erinnert euch, ich habe euch über die vier Evangelien erzählt und was die Betonung von jedem Evangelium ist und über diese vier Bilder, die in der Kirchengeschichte verwendet wurden, diese vier Gesichter der vier lebendigen Wesen vor dem Thron Gottes, die wir in Hesekiel 1 und in der Offenbarung 4 sehen. Und ich habe euch gesagt, dass das Lukas-Evangelium durch das Menschengesicht repräsentiert ist, weil Lukas uns Jesus als den perfekten Menschen zeigt. Und ich mag das. Die Regina hat sich nachher bei mir gemeldet am nächsten Tag und hat gesagt, hey du, ich habe das schon mal anders gesehen oder schon mal anders gehört. Und wisst ihr was, es stimmt. Es ist richtig. In der Kirchengeschichte haben verschiedene Leute die Bilder verschiedenartig zugeordnet zu den vier Evangelisten. Und das ist okay. Diese Dinge sind nicht unbedingt inspiriert. Das sind einfach Symbole, die Menschen gefunden haben. Aber ich fand es cool. Regine ist heute leider nicht da, aber ich muss sie loben. Ich fand es klasse. Sie hat es geprüft, was ich gesagt habe. Sie hat sich nicht nur irgendwie berieseln lassen, sondern sie hat mitgedacht und hat es auch hinterfragt. Und ich mag das. Und ich möchte euch ermutigen, aktive Zuhörer zu sein. Das ist, was die Bibel uns sagt. Prüft alles und behaltet das Gute. Also, Lukas schreibt an Griechen. Griechische Denken, denen war wichtig, Philosophie, der vollkommene Mensch, vollkommene Denken. Das ist, was Lukas uns zeigt. Er präsentiert uns Jesus als den perfekten, vollkommenen Gottmenschen. Und Lukas ist ein sehr genauer Historiker. Lukas, der Arzt. In Vers 3 hat er geschrieben, es hat mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, dir alles der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und wir sehen hier im Kapitel 1 Dinge, Begebenheiten, die Lukas eigentlich nur wissen konnte durch persönliches Interview von den persönlich Beteiligten. Ich bin mir sicher, der Lukas hat mit Zacharias gesprochen und mit Elisabeth und Maria, der Mutter von Jesus. Er hat das genau recherchiert. Wir sehen hier Details über die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer und von Jesus, über die Geburt selber, die eigentlich nur die beteiligten Personen kennen können. Und wir sehen hier, wie genau Lukas nachgeforscht hat. Wir finden hier Material, das in keinem anderen Evangelium vorhanden ist. Und ihr habt ja die letzten Wochen alle durch das Lukas-Evangelium gelesen, ne? Und da ist euch sicher aufgefallen, dass hier im Kapitel 1 wir die Ankündigung haben der Geburt von zwei Menschen, von Johannes dem Täufer zuerst und dann von Jesus. Und dann haben wir im ersten Kapitel noch die Geburt von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus, der im Alten Testament verheißen war, berichtet. Und es ist interessant, die beiden Geburten zu vergleichen. Vielleicht ist euch auch das aufgefallen, als ihr da durchgelesen habt, die Unterschiede. Was sie gemeinsam haben, beide Ankündigungen sind völlig unmöglich. Völlig unmöglich, dass diese Frauen Kinder bekommen. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass Zacharias und Maria, die Mutter von Jesus, also Zacharias, der Vater von Johannes, und Maria, die Mutter von Jesus, unterschiedlich reagiert haben auf die Ankündigung der Geburt eines Sohnes. Und Zacharias wurde zurechtgewiesen für seinen Unglauben, Maria auf der anderen Seite wurde gelobt für ihren Glauben. Maria war gesegnet, sie hat den Herrn gepriesen, Zacharias wurde erstmal zurechtgewiesen und war stumm und wurde gezüchtigt von Gott. Ich denke, wahrscheinlich sind auch diese Unterschiede auch aufgefallen. Das ist was uns ins Auge springt. Heute Morgen schauen wir uns die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer an. Wir beginnen ab Vers 5 zu lesen hier in Lukas 1. 400 Jahre waren vergangen ungefähr, seit Gott das letzte Mal durch einen Propheten zu seinem Volk gesprochen hat. 400 Jahre zuvor durch den Propheten Malachi oder Malachi für die Italiener, der italienische Prophet. Und Malachi hat einen Boten verheißen, der vor dem Messias, das heißt dem verheißenen Retter im Alten Testament, vorhergehen wird und ihm den Weg bereiten wird. Das war das letzte Wort von Gott an sein Volk. Und dann war 400 Jahre lang Stille. Du denkst, du hast schon lange nichts mehr vom Herrn gehört. 400 Jahre. Kennt ihr so Zeiten, wo der Herr scheinbar schweigt in eurem Leben? Ich kenne das. Die Israeliten kannten das. Ich denke an Abraham. Er hatte eine Zeit von etwa 14 Jahren in seinem Leben, wo uns zumindest nicht berichtet wird, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Als er ungefähr 85 Jahre alt war, hat der Herr zu ihm gesprochen und hat gesagt, Abraham, schau, die Sterne, schau in den Himmel. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne im Himmel. Und dann in 1. Mose 17 lesen wir, als er 99 Jahre alt war, lesen wir als nächstes wieder, der Herr sprach zu ihm. Und in der Zwischenzeit war Abraham ungeduldig geworden und hat Ismael in die Welt gesetzt. Aus eigener Kraft, so seine eigene Idee. Und dann 14 Jahre später spricht Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich schließe einen Bund mit dir. Du wirst ein Kind haben von deiner Frau Elisabeth. Nicht der Ismael, den du von deiner Magd mit deiner Magd gezeugt hast. Sondern du wirst einen Sohn haben durch deine Frau Sarah, die viel zu alt war, um ein Kind zu bekommen. Und du sollst seinen Namen Isaac nennen. Ich denke an Mose, der 40 Jahre lang in der Wüste Schafe gehütet hat, bevor Gott ihm erschienen ist im brennenden Dornbusch. Also sei nicht entmutigt, wenn du mal solche Wüstenzeiten hast. Manchmal fühlst du, dass Gott ferne ist, dass Gott nicht spricht. Das ist eine Erfahrung, die jeder kennt. Das ist eine biblische Erfahrung. Ich meine, Gott spricht ständig zu uns durch sein Wort. Das ist keine Frage. Gott spricht ständig zu uns. Aber ich rede jetzt von diesem persönlichen Reden in unserem Herzen, wo er uns persönliche Weisung und persönliche Führung gibt. Lesen wir Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Israel war besetzt von seinen Feinden, von den Römern. Und Herodes der Große war ein eiskalter Politiker. Der hat sich bei den Römern reingeschleimt und die haben ihn zum König gemacht, Königtum von Roms Gnaden über das Gebiet von Judäa. Herodes der Große war eigentlich ein Idumäer, kein Jude, sondern ein Idumäer, ein Nachfahre von Esau. Und die Juden haben ihn nie wirklich als einen von ihnen akzeptiert, obwohl er sich das so sehr gewünscht hätte, obwohl er sich sehr darum bemüht hat. Herodes war einer der größten Baumeister der Antike. Hat Caesarea gebaut, Tempel in Jerusalem, viele tolle Bauten. Aber Herodes war auch ein absolut böser Mensch. Er war paranoid, hat alle, die ihm irgendwie den Thron hätten streitig machen können, aus dem Weg geschafft. Kleinen Vorgeschmack oder Geschmack drauf sehen wir, als er die Kinder umbringen lässt, als die Weisen zu ihm kommen und nach dem König Israels fragen, der geboren worden ist. Absolut grausamer Mensch, hat viele seiner Frauen umgebracht, war mehrmals verheiratet, hat eine nach der anderen abgemurkst, viele seiner Söhne, seiner Kinder. Der Kaiser in Rom hat mal gesagt, es ist sicherer, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Und die Juden haben kein Schweinefleisch gegessen. Und das war wahr, ein absolut böser, grausamer Mensch. Also es waren dunkle Zeiten. Ein böser Herrscher, Israel besetzt, hunderte Jahre, kein Wort mehr von dem Herrn. Es waren dunkle Zeiten. Die Menschen haben sich nach dem Messias gesehnt, nach dem Retter, nach einem Wort von Gott. Was denkt ihr über unsere Zeit heute? Das ist auch eine dunkle Zeit. Ich denke, wir sehen auch heute viel Böses. Unsere Kultur wird zunehmend gottlos und pervers und unmoralisch. Sünde ist normal. Menschen haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein mehr. Wir Deutschen ermorden jedes zweite bis dritte Kind durch Abtreibung. Jede zweite Ehe geht kaputt. Es gibt kaum noch heile Familien in unserem Land. Menschen sind Egoisten. Das Vergnügen ist ihr Gott. Liebe ist zu einer Mangelware geworden heutzutage. Menschen haben keine Hoffnung, haben keinen Wert, haben keine Sicherheit. Kindern wird schon in der Schule erzählt, ihr seid eigentlich ein Zufallsprodukt. Gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen dir und einem Tier. Eigentlich ist alles egal. Das, was du sehen kannst, das ist alles, was es gibt. Und irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles letztlich egal und sinnlos. Wir leben in einem Europa, wo wir nicht mal einen Gottesbezug in die Verfassung gekriegt haben. Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gucken, sehen wir, da ist Betrug, sogar durch Sportler. Denkt an die Radfahrer oder jetzt diese Amerikanerin, die Olympiasiegerin, die zugegeben hat, dass sie gedopt hat und gelogen hat vor Gericht. Sehen Prozesse gegen Politiker, Mord und Kriege und Terrorismus. Und es ist sicher keine einfache Zeit, als Christ zu leben heute. Es ist eine dunkle Zeit, aber wisst ihr was, es ist auch eine Chance für uns. Denn wo die Umgebung am dunkelsten ist, da strahlt das Licht am hellsten. Und Jesus hat über uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Berufung. Und immer mehr Menschen sehnen sich nach Rettung, nach Licht, nach Rettung aus ihrer Sinnlosigkeit und dieser Leere und der Finsternis eines Lebens ohne Gott. Und Jesus ist die Antwort. Wir haben die Antwort. Jesus ist die Antwort. Er bietet eine echte Alternative an zu diesem sinnlosen Leben. Er bietet uns Menschen echte Vergebung an. Er ist für unsere Schuld gestorben, damit wir Zugang und Gemeinschaft mit Gott dem Vater finden können. Und hat ein echtes, wertvolles, sinnvolles Leben für unser Leben, das zählt in alle Ewigkeit. Und so, lasst uns nicht jammern über die Finsternis, sondern lasst uns Licht sein in dieser Welt. Lasst uns Zeugen sein. Lasst uns die frohe Botschaft weitergeben über das, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns seine Liebe leben als Familie Gottes, als Leib Christi in dieser Welt. Und auch wenn wir durch persönlich schwierige Zeiten gehen, dunkle Zeiten, Gott gebraucht auch das oft, um uns zum Licht zu machen. Gerade in dieser Zeit. Als Zeugnis für seine Gegenwart. Denn wisst ihr was, die Menschen kennen diese Dunkelheit auch in ihrem Leben. Die Menschen kennen Krankheit und Trauer, Verlust von einem geliebten Menschen, Verlust von dem Arbeitsplatz. Menschen kennen Einsamkeit und Misserfolg und Angst und Unsicherheit. Und wisst ihr was, wenn sie uns sehen in derselben Situation, die sie auch kennen, und wenn sie sehen, dass wir trotzdem Gottes Frieden haben in unserem Herzen und seinen Trost und seine Stärkung und seine Gegenwart, dann erkennen sie, dass ihnen was fehlt und sagen, hey, was hast denn du in deinem Leben, was ich nicht habe? Und da können wir Licht sein und können auf Jesus hinweisen, können sagen, es ist Jesus, es hat nichts mit mir zu tun, wenn ich ohne Jesus wäre ich schon platt. wie es im Korintherbrief heißt, selbst wenn unser äußerer Mensch vergeht, unser innerer Mensch wird täglich erneuert und gestärkt und Jesus hält uns aufrecht. Wir sind bedrängt, aber wir sind nicht erdrückt. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Gottes Gegenwart in unserem Leben und das ist das Licht in unserem Leben. Und hier sehen wir so eine Familie, die in der finsteren Zeit zu Licht für viele Menschen geworden ist, durch ihre persönlichen Schicksalsschläge hindurch. Lass uns weiterlesen. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Das war seine Familie, seine Abstammung. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons, also auch Nachfahren von Priestern, und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Eine Priesterfamilie. Eine Familie, die berufen war und die dafür gelebt hat, dem Herrn zu dienen. Eine Priesterfamilie mit einer schweren Last. Sie waren kinderlos. Heutzutage in unserer eher familienfeindlich und kinderfeindlich gesinnten Gesellschaft werden Kinder oft als Last gesehen. Damals war es umgekehrt. Und das ist eigentlich die biblische Sicht, das ist die richtige Sicht. Kinder sind ein Segen von dem Herrn. Und die Menschen haben das damals erkannt. Kinder sind ein Segen von dem Herrn. Und wenn du keine Kinder haben konntest, dann haben die Leute gesagt, du hast Gottes Segen nicht verdient. Da muss irgendwas faul sein in deinem Leben. Da muss irgendeine schlimme Sünde sein in deinem Leben, dass Gott dich so bestraft, dass du keine Kinder haben kannst. Ist natürlich Quatsch. Aber so haben die Leute gedacht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so ein Denken reinschlittern. Wenn Menschen krank sind oder arm sind. Schon gehört von Christen, die sagen, ah, du bist krank, da muss irgendeine Sünde sein in deinem Leben. Oder du bist arm, oder du hast nicht genug Glauben, da muss irgendwas falsch sein in deinem Leben. Das ist Quatsch. Gott sagt uns ausdrücklich, was für Menschen die waren. Seht hier im Vers 6. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Es waren wunderbare Menschen, ein wunderbares, gottesfürchtiges, altes Ehepaar. Aber sie hatten kein Kind. Zwei Probleme dabei. Erstens, Elisabeth war unfruchtbar. Sie konnte nie Kinder bekommen. Das war ein Scheidungsgrund damals übrigens in Israel. Zeigt uns auch, was für ein Mann der Zacharias war, der trotzdem zu seiner Frau gestanden ist. Elisabeth war unfruchtbar. Und zweitens, sie waren im Alter weit fortgeschritten. Elisabeth hat die Wechseljahre schon lange hinter sich gelassen. Selbst wenn sie früher hätte Kinder bekommen können, jetzt ist es unmöglich. Menschlich gesehen zumindest. Und versetzt euch in dieses Priester-Ehepaar hinein. Wir müssen das immer machen, wenn wir die Bibel lesen, wir müssen uns in die Personen reinversetzen und uns fragen, was denken die? Was fühlen die? Was erfahren die? Versetzt euch in die rein. Diese persönliche Enttäuschung, die sie erlebt haben. Und dann diese ganze Scham, diese ganze Schmach, die sie hatten in ihrer Gesellschaft. Und stellt euch vor, dieses vergebliche Hoffen, das vergebliche Beten um ein Kind. So ähnlich wie ein Pastoren-Ehepaar, das ständig verdächtigt wird. Hey, das sieht toll aus, nach außen hin, aber bei euch muss irgendwas faul sein. So haben die Leute sich ständig angesehen. Haben sicher viel durchgemacht. Also wir haben eine dunkle Zeit der Nation Israel. Wir haben eine Familie mit einer großen persönlichen Tragödie. Aber trotzdem sehen wir Gottes Licht in dem Ganzen. Wir sehen Gottes Licht allein schon in den Namen. Ich mag das. Zacharias, Sein Name bedeutet Jahwe oder der Herr, groß geschrieben, hat gedacht oder hat sich erinnert in diesem Sinn. Und er war ein Nachkomme von Abia. Das versteht ihr auch schon. Abi, Abbas, Vater und Jah sind immer kurz für Jahwe. Also Abia bedeutet Jahwe. Der Herr ist Vater. Und Elisabeth, ihr Name, bedeutet so viel wie Gott des Schwurs. Oder andere Kommentare sagen, Gott ist Fülle. Und die beiden werden einen Sohn haben, der wird Johannes heißen. Das bedeutet so viel wie der Herr ist gnädig. Also inmitten unserer schweren Zeit sieht der Herr genau, was wir durchmachen. Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus ein hoher Priester ist, der sogar mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Und Gott ist unser Vater. Und er wird zu seinem Wort stehen. Und er wird gnädig sein. Vergesst es nicht, wenn er durch so eine schwierige Zeit hindurchgeht. Und ich glaube, wegen diesem Gnadenwirken Gottes im Leben dieses alten Ehepaares, lesen wir im Vers 6, dass sie gerecht waren. Und dass sie untadelig wandelten vor Gott. Gottesfürchtig gelebt haben. Das ist Gottes Gnade. Es ist wunderschön. Es ist ein wunderbares altes Ehepaar, das wir hier sehen, die Licht sind für Gott. Und noch was Zweites. Der Grund, warum Gott all dieses Leid zugelassen hat in ihrem Leben, war nur, weil er was Größeres, weil er was Besseres mit ihnen vorhatte, als sie sich je hätten erträumen können. Weil Gott sie über ihre kühnsten Erwartungen und Vorstellungen hinaus segnen wollte und gebrauchen wollte. Denk doch daran, wenn er durch eine schwere Zeit geht. Das ist Gottes Herz, wenn er schwierige Dinge zulässt in unserem Leben. Vers 8. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern, das heißt Weihrauch darzubringen. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es gab damals zur Zeit Jesu um die 20.000 Priester. Das waren natürlich zu viele, um 20.000 auf einmal hier in den Tempel zu stecken, dass sie dort Dienst getan haben. Und deswegen haben sie diese 20.000 in 24 Abteilungen eingeteilt nach ihren Familien. Und jede Abteilung, wie hier die Abteilung des Abia, war dann eingeteilt, 2x8 Tage im Jahr im Tempel zu dienen. Also wir hatten dann ungefähr 50 Priester, die jeden Tag am Tempel Dienst getan haben. Und da gab es verschiedene Jobs und diese verschiedenen Jobs haben sie durch Los bestimmt. Zacharias hat hier das Los getroffen, den Weihrauch darzubringen im Tempel. Und das war eine große Ehre. Das war ein tolles Los. War eine große Ehre. Weihrauch war symbolisch für die Gebete der Gläubigen. Das sehen wir im Alten Testament oder auch im Buch der Offenbarung. Also es war eine große Ehre. Es war ein Vorrecht, dass Zacharias vor den Herrn kommen durfte, in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft und für sein Volk beten durfte. Das war Teil des priesterlichen Dienstes, zu beten. Das war ein Vorrecht. Der Apostel Petrus sagt uns, dass wir königliche Priester sind in Jesus Christus. Im neuen Bund sind wir alle Christen, alle, die sich Jesus anvertraut haben, alle wir sind Priester. Wir haben alle Zutritt zu Gott. Und wir dürfen alle unsere Mitmenschen im Gebet zu Gott bringen. Was für ein Vorrecht das ist. Wenn du aufstehst morgens, bevor du zur Arbeit gehst, darfst du ein Priester sein. Darfst deine Familie vor den Herrn bringen. Und deine Arbeit, das was ansteht im Tag, deine Arbeitskollegen, Missionare, Pastoren, Gemeinde, unsere Regierenden, deine eigenen Anliegen. Und dann darfst du das den ganzen Tag hindurch machen. Das ist wunderbar. Seid ihr euch bewusst, was das für ein Vorrecht ist? Zur Zeit von Zacharias durften nur 20.000 in den Tempel hineingehen. Also in den Vorhof vor dem eigentlichen Tempelgebäude durfte da auch das Volk rein, aber in den eigentlichen Tempel durften nur 20.000 rein. Nur 20.000 waren Priester. Und die durften nur 2 Wochen pro Jahr dort Dienst tun. Also jeder einzelne Priester, wenn wir uns jetzt jeden einzelnen anschauen. Und es gab nur wenige, die tatsächlich in den Tempel hineingehen durften. In die Gegenwart Gottes. Und in das Allerheiligste, wo wirklich die Gegenwart Gottes repräsentiert war, durch die Bundeslade und die Herrlichkeit Gottes war da, durfte nur ein Mensch rein. Der hohe Priester. Und das nur einmal im Jahr. Leute, wir haben Zutritt zu Gott jeden Tag in Jesus Christus. Wir dürfen jeden Tag Priester sein. Sind wir nicht reich beschenkt? Nutzen wir dieses Vorrecht? Üben wir unseren Priesterdienst aus? Bringen wir andere Menschen vor Gott im Gebet? Zacharias hat das Große losgezogen. Er durfte in den Tempel gehen. Das war wunderbar. Das war eine Chance, das war eine große Ehre, das war eine Chance, die er vielleicht einmal in seinem Leben bekommen hat. Davon hat jeder Priester geträumt. Versetzt euch in den Zacharias, das war der glücklichste Tag seines Lebens. Er war begeistert, er war gesegnet. Ich glaube, in dem Moment hat er all sein Leid, all die Schwierigkeiten seines Lebens vergessen. Und erinnert euch, der eigentliche Tempel, also ohne die Vorhöfe, bestand aus 2 Räumen. Eigentlich kein sehr großes Gebäude. 2 Räume. Ein Drittel dieses Gebäudes war das Allerheiligste, da war die Bundeslade drin, die Gottes Gegenwart repräsentiert hat. Und dann war ein dicker, fetter Vorhang, der dieses Allerheiligste von dem Heiligen, dem Vorraum zum Allerheiligsten, abgetrennt hat. Und dieser Vorraum war doppelt so groß wie das Allerheiligste. Dieser Vorraum wurde das Heilige genannt. Und in dem Heiligen stand vor dem Vorhang ein vergoldeter Weihrauchaltar, wo der Weihrauch dargebracht wurde. Und dann rechts, glaube ich, stand der Tisch mit den Schaubroten. Und links stand der 7-armige Kerzenleuchter. Alles vergoldet. Zacharias durfte in dieses Heilige hineingehen, in diesen Vorraum. Es war die Zeit des Sonnenaufgangs, vor dem Morgenopfer, früh morgens. Die Menschen draußen, die im Vorhof versammelt waren, vor dem Tempel, haben schon Psalmen gesungen und den Herrn angebetet. Und dann sind 2 Priester mit dem Zacharias in das Heilige hineingegangen. Und der eine hat glühende Kohlen auf diesen Weihrauchaltar gelegt und der andere hat den Weihrauch hingestellt. Und dann sind die beiden Priester wieder rausgegangen. Und wenn die Volksmenge gesehen hat, dass die Priester herauskommen, sind sie alle ganz still geworden, weil sie haben gewusst, jetzt wird geräuchert in dem Tempel. Und die Menschen sind auf die Knie gefallen, haben sich gebeugt vor Gott, haben die Hände gehoben und haben leise gebetet. Da war eine große Stille in dem Moment, eine ehrfurchtsvolle Stille. Und Zacharias war drin in dem Heiligen und er legt den Weihrauch, so ein duftendes Harz eigentlich, legt es auf die glühenden Kohlen vor ihm auf dem Weihrauchaltar, der vor dem Vorhang zum Allerheiligsten ist. Wie gesagt, rechts der Tisch mit den Schaubroten, links der 7-armige Leuchter. Nur die Öllampen des Leuchters und die Glut der Kohlen haben den Raum erleuchtet. Der Weihrauch erfüllt den Raum. Und Zacharias war ehrfurchtsvoll im Gebet für sein Volk. Wahrscheinlich die Hände erhoben, so haben die damals gebetet. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Und dann lesen wir weiter. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars, also auf der rechten Seite hier. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Das können wir uns vorstellen, das können wir glauben, oder? Wir wissen jetzt nicht genau, ob der Engel ihm einfach in der Gestalt eines Menschen erschienen ist oder ob die Herrlichkeit Gottes den umstrahlt hat und diesen ganzen Raum erleuchtet hat, so wie es bei dem Hirten am Feld, als die Engel die Geburt Jesu angekündigt haben, wie es da war. Aber auf jeden Fall, Zacharias ist erschrocken. Stell dir vor, du bist im Gebet, du bist ganz alleine, es ist Stille, du betest und plötzlich steht ein Engel. Ich denke, den hat es gerissen, der ist erstmal zweimal gesprungen. Und er war von Furcht erfüllt. Und Vers 13, der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Johannes, der Herr ist gnädig, nennen. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. So wie Samuel im Alten Testament oder Samson. Er wird anders leben als die Menschen in der Welt. Er wird abgesondert sein. Epheserbrief sagt uns, seid nicht berauscht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Wir wollen nicht unter der Kontrolle von Alkohol oder irgendwas anderem sein, sondern unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen. Sehen wir, dass Jesus Gott ist, übrigens. Er wird viele Söhne Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren, zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel spielt hier auf die letzte Prophetie an, in Maleachi Kapitel 3. Die 400 Jahre zuvor gegeben wurde. Und Jesus sagt uns in Matthäus 11, dass es erfüllt wurde, dass in Johannes diese Prophetie des Vorläufers erfüllt wurde. In der Prophetie hat es geheißen, er, Elia, soll kommen, bevor der Messias kommt. Und Jesus hat gesagt, dass Johannes der Täufer Elia ist, wenn ihr es annehmen könnt. Er kam in der Kraft, in dem Geist des Elia. Johannes hatte einen machtvollen Dienst wie Elia, der gottlose Könige und die heidnischen Propheten des Götzen Baal herausgefordert hat und das Volk Israel zu ihrem Herrn zurückgebracht hat, zu dem wahren Gott. 1. Könige 18 könnt ihr das nachlesen. Ein super Kapitel, eines meiner Lieblingskapitel, dieser Wettstreit zwischen Elia und den Baalspropheten. Wir haben es vor nicht allzu langer Zeit Dienstagabends durchgenommen, wo wir durchs Alte Testament studieren. Aber da hat Elia gesagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Baal war der Götze, der für Erfolg und für Wohlstand stand. Das haben die Leute angebetet damals. Hat sich nicht viel geändert. Ne? Und Elia hat gesagt, lasst eure Götzen, lasst eure Ersatzgötter zurück und folgt dem Herrn, dem wahren Gott nach mit ganzem Herzen. Und das klingt sehr wie Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat gepredigt, tut Buße. Leute, vertraut nicht darauf, dass ihr Nachkommen Abraham seid. Dass ihr von Gott angenommen seid, nur weil ihr Juden seid. Gott kann aus diesen Steinen Nachkommen erwecken, wenn er will. Seid nicht einfach nur religiös, sondern kehrt wirklich um. Zu Gott. Tut Buße, bringt der Buße würdige Werke, würdige Frucht. Das hat Johannes gepredigt. Also, der Engel gibt Zacharias hier die Verheißung, dass sein Sohn der Vorläufer des Messias sein wird. Und das war ein Vorrecht. Wow, das hätten sich alle Eltern gewünscht. Alle Frauen haben gebetet, die Mutter des Messias sein zu dürfen. Das war das höchste Vorrecht, das hat Maria gehabt, aber das zweithöchste war, Eltern des Vorläufers des Messias zu sein. Der Engel sagt zu ihr, zu Zacharias, dein Gebet ist erhört. Wofür hat Zacharias dort gebetet in dem Tempel? Was denkt ihr? Wofür hat er gebetet? Denkt ihr, er hat um einen Sohn gebetet? Ich glaube nicht. Das hat er schon lange aufgegeben gehabt. Sehen wir in den nächsten Versen. Es war überhaupt nicht mehr möglich, dass sie noch ein Kind bekommen. Hat er zumindest gedacht. Menschlich unmöglich. Ich glaube, Johannes hat für das Volk Israel gebetet. Ich glaube, er hat um den Messias, um den Retter gebetet. Und der Engel sagt, dein Gebet ist erhört. Der Messias wird kommen. Ah, das ist begeisternd, das ist toll. Darauf haben die gewartet. Aber nicht nur das. Der Engel sagt ihm auch, ich habe dein Gebet gehört, das du schon lange aufgegeben hast. Erinnerst dich, als du damals vor 20 Jahren noch um einen Sohn gebetet hast? Ich habe das Gebet gehört. Elisabeth, deine Frau, wird deinen Sohn gebären. Warum betest du? Für deinen Ehepartner? Betest du um einen Ehepartner? Oder um die Bekehrung deines Mannes? Bekehrung deiner Eltern, Bekehrung deiner Freunde? Gibt es Gebetsanliegen, die du aufgegeben hast? Für die du den Glauben verloren hast? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Gott hört dein Gebet. Gott hört jedes Gebet. Manchmal ist seine Antwort ja, manchmal ist seine Antwort nein, manchmal ist seine Antwort warte. Wir hassen es, oder? Warten. Aber auch wenn du schon 30, 40 Jahre lang betest, wie Zacharias und Elisabeth, wenn es in deinem Herzen ist, wenn Gott dir was aufs Herz gebrannt hat, dann gib es nicht auf. Ich denke, wir können hier einige Lektionen lernen von Zacharias und Elisabeth und Johannes. Das erste ist, wenn Gott dir einen Traum oder eine Berufung, eine Vision, ein Anliegen auf dein Herz brennt. Und die Betonung ist, wenn Gott es tut. Nicht alles, was wir erdenken oder erspinnen oder was wir uns wünschen. Aber wenn Gott dir was aufs Herz legt, dann tut er das nicht, um dich zu veräppeln, sondern er tut es, um es zu vollbringen. Aber zweiter Punkt ist, er wird es zu seiner Zeit tun und auf seine Art und Weise. Und das dritte ist, erwarte, dass es anders sein wird, als du denkst. Denkt ihr, Zacharias hätte mit dem Engel gerechnet, als er da in den Tempel gegangen ist? Und denkt ihr, dass Zacharias erwartet hat, dass sein Sohn der Vorläufer des Messias sein wird? Dieser Sohn, um den er gebetet hat? Und es war vieles anders. Denkt an den Lebensstil von Johannes dem Täufer. Ich meine, er war irgendwie so eine Mischung zwischen einem Hippie und einem Penner. Heuschrecken gegessen, ein wilder Typ. Denkt an seine Berufung, denkt an den Tod von Johannes dem Täufer. Das war wahrscheinlich nicht das, was Zacharias und Elisabeth sich erdacht haben oder selbst erwünscht haben für ihren Sohn. War sicher nicht einfach für die Eltern. Vierter Punkt ist, wenn Gott wirkt in unserem Leben, wenn Gott Gebete erhört, dann wird es immer zur Ehre Gottes sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil oft sind unsere Wünsche richtig, wenn Gott sie auf unser Herz legt, aber unsere Motive sind falsch. Ich kann mir vorstellen, es sind jetzt Annahmen. Aber Zacharias und Elisabeth könnten sich ein Kind gewünscht haben, einfach aus ihrem Elterninstinkt heraus. Sie wollen gerne Mutter und Vater sein, aus ihren eigenen emotionalen Bedürfnissen. Können sich ein Kind wünschen, um die Schande loszuwerden, die auf ihnen lag durch ihre Kinderlosigkeit, um Ansehen zu erlangen. Vielleicht, dass sie einen Mitarbeiter haben am Bauernhof daheim. Dass ihr Name nicht ausgelöscht wird in Israel. Wahrscheinlich haben sie sich gewünscht für ihren Sohn, dass er mal Karriere macht, dass er reich und dass er angesehen wird. Vielleicht waren sie nicht bereit, ihm aufzugeben, um Gottes Willen, für Gott, dass er als Einsiedler da in der Wüste lebt, mit einem Penner-Outfit, dass er die politischen und die geistlichen Leiter seiner Zeit zurechtweist und dass er sein Leben als Märtyrer gibt, zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, ob sie sich das gewünscht hätten. Und ich beobachte, oft haben Eltern, auch Christen, Probleme, ihre Kinder wirklich loszulassen zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu. Wenn die Kinder sagen, hey, Gott hat mir gezeigt, ich soll in die Mission gehen und nicht auf die Uni. Ja klar, wir wollen Missionare, wir unterstützen Missionare, aber mein Kind hat ich andere Pläne gehabt. Wir haben oft falsche Erwartungen, falsche Motive, selbst während wir genau für die Dinge beten, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Für unsere Kinder, während wir um einen Ehepartner beten oder für einen Dienst, für eine Berufung. Also erwarte dir, dass Gott deine Gebete erhört zu seiner Zeit, nicht zu deiner. Und dass er es auf seine Art machen wird. Und denk dran, dass es anders sein wird, als du denkst. Rechne damit. Ich meine, ihr Ehepaare, wie habt ihr euch die Ehe ausgemalt? Ist es so, wie ihr euch das vorgestellt habt, als ihr noch Single wart? Es ist gut, ne? Aber es ist anders. Richtig? Amen? Oder spekuliere ich hier nur als Single? Es ist anders. Ich weiß ohne Zweifel, dass Gott mich in den Dienst als Pastor und Bibellehrer berufen hat. Aber nicht zu meinem Timing, sondern 8 Jahre später. Ich wollte schon als ich mit dem Abi fertig war, gleich nach der Schule wollte ich in die Mission gehen. Und Gott hat damals gesagt, ich möchte, dass du dort bleibst, wo du jetzt bist. Dass du da treu bist. Dass du auf die Uni gehst. Ich muss noch viel lernen. Vorbereitung. Ich habe viel gelernt auf der Uni, mich selbst zu organisieren, diszipliniert zu arbeiten, auch treu zu sein im Kleinen. Ich habe einen kleinen Hausbibelkreis geleitet für 2 Jahre nebenbei. Muss mich mit verschiedenen Weltanschauungen auseinandersetzen, viel geistliche Reife lernen, viel brechen und ich war noch nicht bereit nach dem Abi. Bin eigentlich jetzt immer noch nicht bereit, Gott ist noch lange nicht fertig. Bin noch lange nicht dort, wo ich sein soll. Aber es war nicht zu meinem Timing. Und ich weiß, dass Gott mich vor 10 Jahren hier nach Grünstadt berufen hat. Auch das weiß ich ohne Zweifel. Das war was, womit ich nie gerechnet hätte. Ich hatte nie geplant, nach Deutschland zu gehen. Es war unerwartet. Und mein Dienst ist sehr anders, als ich es erwartet habe. Wie bei euch Ehepaaren. Es ist einfach anders. Der Dienst ist härter, ist herausfordernder, ist mehr Arbeit, als ich mir gedacht habe. Beinhaltet viele Tätigkeiten, von denen ich nicht geträumt habe. Wie jede Berufung, wie jeder Job, hat Nebenwirkungen, an die ich nicht gedacht habe damals. Und ich bin sicher, euch geht es genauso in eurer Berufung. In das, worin Gott euch reingestellt hat. Das ist so in unserem Leben. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Dienst, ich liebe meine Berufung, ich bin glücklich hier bei euch. Aber es ist anders. Es ist anders. Und so, ob du um Berufungen betest oder um einen Ehepartner oder für deine Kinder, ob du für Dienste betest, rechne damit, sei einfach realistisch, rechne damit, dass es anders wird, als du dir es vorstellst. Und lass den Herrn deine Motive reinigen, während du betest. Und besonders dann, wenn du herausfindest, dass es anders ist, als du dir es gedacht hast. Wir müssen zu Gottes Ehre leben, ohne Wenn und Aber. Und das ist meistens unser Problem, dass wir andere Vorstellungen haben, weil wir viel zu egoistisch sind. Wir wollen unsere eigenen Träume erfüllen, statt seine. 5. Punkt, den ich machen will, ist, ja, es ist anders, aber es ist besser, es ist größer als unsere Träume, unsere Erwartungen. Zacharias und Elisabeth haben um einen Sohn gebetet. Was hat Gott ihnen gegeben? Nicht nur einen Sohn, sondern einen Propheten. Und Jesus sagt, Johannes der Täufer war der größte Prophet, der je gelebt hat. Wow. Ja, er hat ein bisschen seltsam ausgesehen, hat komisch gegessen. Aber es war ganz sicher größer als das Gebet seiner Eltern. Und Leute, Gott hat hier in unserem Dienst einige Dinge getan, von denen wir nie geträumt hätten, oder? Und Gott ist noch lange nicht fertig. Vielleicht war deine Ehe schwieriger und herausfordernder, als du dir das je gedacht hast. Da waren Schwierigkeiten zu überwinden, viel Sterben. Aber Gott hat dich von einem selbstsüchtigen Egoisten, der die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse gesucht hat, in einem oder euch zu einem Team zur Ehre Gottes geformt. Und jetzt könnt ihr anderen Menschen helfen. Und könnt Gott ehren. Gott verherrlichen in eurer Ehe. Also seid ermutigt. Seid zuversichtlich in euren Gebeten. Seid zuversichtlich in den Herausforderungen eures Lebens. Gott hat einen guten Plan. Der ist größer, besser, als wir uns erträumen können. Römerbrief 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also Gott hat eine Zukunft, er hat eine Hoffnung, er hat einen guten Plan. Gebt die Hoffnung nicht auf. Für unseren guten alten Zacharias hier waren die Neuigkeiten des Engels zu gut, um wahr zu sein. Das hat er nicht gepackt. Vers 18, Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Zacharias hatte das Problem, was so viele haben in unserer Kultur, begrenzten Gott auf das, was wir sehen können. Was natürlich ist. Was menschlich möglich ist. Wir sind alle gute Naturalisten eigentlich. Aber Gott ist übernatürlich. Gott ist über seiner Schöpfung. Gott hat alles, was existiert, das ganze Universum in Existenz gesprochen. Gott ist allmächtig. Für ihn ist nichts unmöglich. Seht, was der Engel zu Maria sagt im Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist Glaube. Es geschehe mir nach deinem Wort. Glaube ist Verwirklichung von dem, was wir hoffen, sagt uns der Hebräerbrief. Das, was wir nicht sehen. Engel weist Zacharias zurecht. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Hey, Zacharias, weißt du nicht, wer ich bin? Sei bewusst, mit dem du redest, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott. Er hat mich gesandt, dir diese Message zu verkündigen. Was heißt, gib mir ein Zeichen? Ich kann es nicht glauben. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Zacharias hat um ein Zeichen gebeten, Gott hat ihm ein Zeichen gegeben. War nicht das, was er sich gewünscht hat wieder. War ein bisschen anders. Der Engel hat gesagt, du wirst nicht reden können, das wird das Zeichen sein. Bis das Wort eintrifft, was ich dir verheißen habe. Unglaube macht uns stumm. Kriegen unser Maul nicht auf. Maria hat dem Herrn geglaubt. Und hat den Herrn gepriesen und hat Zeugnis gegeben von der guten Nachricht, die Gott ihr gegeben hat. Seht hier, Vers 45, glückselig, sagt Elisabeth über sie, die geglaubt hat. Glücklich in ihrer Seele ist die, die Gottes Wort geglaubt hat, Gottes Verheißung. Denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Vers 47, meine Seele erhebt den Herrn, sprach Maria, und mein Geist hat verlockt in Gott, meinem Heiland. Sie hat geglaubt und sie hat den Herrn gepriesen. Sie war glücklich in ihrer Seele.
hat Zeugnis gegeben. Unglaube macht uns stumm. Glaube lässt uns den Herrn preisen und lässt uns weitererzählen von dem, was er für uns getan hat. Vers 21, und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange Zeit im Tempel verweilte. Zacharias hätte nach dem Räuchern wieder rauskommen sollen und das Volk segnen sollen mit dem Aaronsegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Aber er ist nicht gekommen. Vers 22, als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte und er winkte ihnen und blieb stumm. Zacharias hat Activity mit ihnen gespielt. Kam raus und hat Mensch, Mann, Frau, Vogel, Engel von oben und dann hat geredet, Activity mit ihnen gespielt, hat ihnen versucht zu deuten, was passiert ist da im Tempel und irgendwann haben sie es geschnallt und sie erkannten, dass er ein Gesicht gesehen hat, dass er hier irgendwas Übernatürliches gesehen hat. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg nach seinem Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Gott beantwortet das Gebet von Zacharias und Elisabeth. Ich mag das, Gott erfüllt seine Verheißung trotz dem Unglauben des Zacharias. Gott ist treu. Zacharias hätte das Ganze mehr genießen können. Hat sich selber das Leben schwer gemacht durch seinen Unglauben. Genauso wie wir, wenn wir Gottes Verheißungen nicht vertrauen. Ich denke an Matthäus 6, Vers 33. Hat Gott uns verheißen, dass wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen in unserem Leben, dass er uns alles hinzufügen wird, was wir brauchen. Hat Gott uns verheißen. Und wir können ruhen in dieser Verheißung und seinen Frieden erfahren, oder wir können die Panik haben. Ich habe das oft erfahren in meinem Leben. Wir können es genießen und ruhen und vertrauen, oder wir können panisch werden und nicht vertrauen. Schön ist, Gott ist trotzdem treu. Gott hat mich immer versorgt in den letzten 10 Jahren, obwohl ich manchmal die Panik hatte. Und nicht mehr wusste, wie es weitergehen kann. Aber Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Die Sache ist, wir müssen lernen, es zu genießen, im Herrn zu ruhen und dieses Abenteuer mit ihm zu genießen, anstatt uns selbst das Leben schwer zu machen. Aber Gott ist treu, absolut. Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Gott wird vollbringen, was er verheißen hat. Darauf könnt ihr euch verlassen. Also, lasst uns dem Herrn vertrauen, lasst uns zuversichtlich beten. Gott wird hören. Zu seiner Zeit, auf seine Art. Es wird oft anders kommen, als wir uns es gedacht haben. Es wird immer Gott verherrlichen, aber es wird auch besser sein, als wir uns es je erträumt haben. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine Verheißungen. Wir danken dir für dein Wort. Herr, das ist so lebensnahe, was wir hier lesen. Das ist das, was wir erfahren in unserem Leben. Weil wir warten müssen auf deine Verheißungen. Während wir durchhalten müssen im Gebet und lernen müssen, dir zu vertrauen. Aber ich danke dir auch, dass wir wirklich so deine Gnade sehen und deine Liebe und deine Treue. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns ermutigst durch diese Schriftstelle. Dass du uns ermutigst für diese kommende Woche. Kommende Woche, die wir gemeinsam mit dir leben dürfen. Wo wir dein Licht und deine Priester sein dürfen. Wir danken dir dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen.